guys. Yeah.
Hallo und herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 22. September 2025. Wir richten keine Appelle an die Politik, wir handeln selbst. Das Widerstandskollektiv hat wieder einmal bundesweite Aktionen gestartet. Gas hat in Freiburg keine Zukunft. Große Klimastreikdemo für den Ausstieg aus der Gasindustrie letzten Samstag. Bauaktion auf dem Stühlinger Kirchplatz. Kulturkiosk baut auf Mithilfe bei dessen Fertigstellung. Die Tage könnt ihr helfen. Dringend mehr Transparenz nötig. Professor Dr. Knopp zu Möglichkeiten, die Rechte von Gefangenen und deren Angehörigen zu stärken. Und Motivation für eine solidarische Gesellschaft. Der Tattoo-Circus in Freiburg vom 2. bis 4. Oktober. Protestaktionen gegen das, was AktivistInnen Klimakiller nennen, also Konzerne und Events, die massiv zur Klimazerstörung beitragen, gibt es immer wieder. Unter dem Motto »Keine Party für Klimakiller« gab es zuletzt bundesweite Aktionen, zum Beispiel bei der Internationalen Automobilausstellung und den Cruise Days in Hamburg, wo im Hamburger Hafen Kreuzfahrten als romantisches Spektakel präsentiert werden, mit Lichtershows, Feuerwerk und hunderttausenden BesucherInnen. Hinter diesen Protesten steht unter anderem das Widerstandskollektiv, eine Gruppe, die sagt, wir nehmen Demokratie selbst in die Hand und organisieren uns kollektiv. Was treibt sie an, wie arbeiten sie und was wollen sie politisch erreichen? Darüber sprach RDL mit Eika Jakob, Pressesprecherin des Widerstandskollektivs und selbst Mutter von 4 Kindern.
Was gab den Anstoß für die Aktion »Keine Party für Klimakiller«?
Ja, ganz offensichtlich sind diese Events mit sehr viel Geld dafür da, letztendlich den fossilen Status quo zu feiern. Also Kreuzfahrten sind einfach eine klimaschädliche Katastrophe. Das muss ganz klar aufhören. Riesige Autos, die immer größer werden, immer schwerer werden, sind nicht nur gefährlich, sondern auch eben für das Klima schädlich. Und dementsprechend, das kann nicht weiter jedes Jahr oder bei der IAA alle 2 Jahre gefeiert werden. Und da haben wir gesagt, wir stören die Zerstörer.
Inwiefern sind Autos und Kreuzfahrtschiffe schädlich fürs Klima? Denn Autoindustrie und Kreuzfahrtindustrie behaupten immer das Gegenteil.
Ja, und genau das ist das Problem an diesen Messen. Genau das soll transportiert werden. Die sagen, ja, wir haben jetzt hier neue Verkehrsmittel, wir haben dies und das. Auch die Kreuzfahrtbranche gibt sich so, als wären sie ab 2030 wahnsinnig CO2-neutral. Harte Fakten sind aber, vorne ist die Fassade von Nachhaltigkeit und herum kommen diese befüllte alte Kreuzfahrtschiffe in den Hafen, werden dort präsentiert. Man ist ganz weit weg von echten Lösungen, die über das Hochglanzmagazin hinausgehen. Und genauso ist es bei der IAA. Auf dem Plakat draußen ist die hypermoderne Straßenbahn und in den Messehallen selber ist ein dicker SUV neben dem anderen. Es ist Greenwashing, was da betrieben wird und es geht gar nicht um echte Lösungen.
Schauen wir mal exemplarisch nach Hamburg zu euren Protest gegen die Cruise Days. Was habt ihr da gemacht? Wie läuft so eine Aktion konkret ab?
Da haben wir verschiedene Aktionen gemacht, aber zum Beispiel haben wir eine Lobbykonferenz gestört zum Auftakt der Cruise Days. Das war schon am Donnerstag. Da waren in den Hamburger Messehallen, waren hunderte Menschen eingeladen, international. Die haben sich dort getroffen, um zu überlegen, wie sie eben an Kreuzfahrten noch mehr Geld verdienen können, wie sie die Kreuzfahrtbranche noch weiter ausbauen können. Und da sind wir hingegangen, wir haben das gestört, wir sind oben auf das Dach der Messehallen geklettert, konnten dann die Türen nicht richtig pünktlich geöffnet werden. Das heißt, diese LobbyunternehmerInnen standen draußen vor der Tür. Die Konferenz konnte gestört werden. Sie konnte verzögert werden. Sie konnte nicht unbemerkt stattfinden, denn das war die Idee davon, das vor den Cruise Days zu machen. Solche Leute treffen sich immer sehr heimlich, besprechen all die Dinge und dann passiert das alles und wir kriegen es nicht mit. Und so haben wir es in die Öffentlichkeit gezerrt.
Wie du ja gesagt hast, das Widerstandskollektiv setzt auf Blockaden und Störaktionen, also nicht auf die klassischen Demonstrationen. Gerade jetzt am Wochenende gab es ja wieder erste Demonstrationen von Fridays for Future, auch hier in Freiburg. Warum also mehr als bloße Demonstrationen?
Das Widerstandskollektiv hat sich tatsächlich vorgenommen, nicht mehr an die Politik zu appellieren. Das hat Fridays for Future ja lange Zeit gemacht. Das hat die letzte Generation sehr lange und sehr störend gemacht. Und wir haben gesagt, was wir da feststellen konnten in all diesen Jahren von Protest ist, dass die Regierung darauf nicht reagieren kann oder nicht reagieren will. Das ist die Frage. Was ist der Grund? Wollen sie nicht? Können sie nicht? Und dass wir jetzt gesagt haben, dann brauchen wir es gerade unsere Energie nicht da reinstecken, nochmal an eine nicht handlungsfähige Regierung zu appellieren, sondern wir machen es jetzt selber. Das heißt, wir können auch Verkehrswende selber machen. Das heißt, wir können auch Zerstörung selber aufhalten. Und deswegen richten wir unsere Proteste jetzt eher in direkte Aktion, sodass wir direkt etwas verändern können. Wir können Radwege selber aufmachen. Wir können Zebrastreifen selber erschaffen. Wir können Zerstörung selber aufhalten. Wir können tatsächlich Zerstörung auch selber blockieren. Wenn die Politik letztendlich das nicht macht für uns, dann müssen wir es machen.
Du hast ja gerade eben gesagt, ihr haltet die Regierung für unwillig. Welche Schritte fordert ihr stattdessen und richtet ihr nicht doch an irgendjemanden, wenn schon nicht an die Regierung, Appelle?
Das, was wir brauchen, um zum Beispiel eine sozialgerechte ökologische Verkehrswende zu bekommen, das ist alles da. Also die Pläne sind da, die Pläne sind fertig. Also deutsche Ingenieure können ja was. Es ist ja nicht so, dass wir nicht die Mittel hätten. Wir haben die Mittel auch, Klimaziele einzuhalten. Also das, was wir brauchen und das, was getan werden muss, das steht schon lange fest. Es ist nur einfach die Tatsache, dass das nicht so lukrativ ist und deswegen nicht gerne gemacht wird. Und da sagen wir, da brauchen wir nicht weiter diskutieren, da können wir jetzt einfach anfangen und es selber machen. Weil viele Menschen haben ja das Gefühl, Mensch, es ist einfach doof und es geht gar nicht anders. Und wir wollen zeigen, doch, es geht anders. Und deswegen wollen wir das jetzt einfach machen. Und wir appellieren tatsächlich da nicht an irgendwen, sondern alle Menschen dürfen sich eingeladen fühlen, mitzumachen, auch PolitikerInnen. PolitikerInnen dürfen natürlich gerne sehen, hey, stimmt, dieser Zebrastreifen, der war nämlich sinnvoll. Alle fanden den super schön. Der wäre schon gut. Wir können auch hier mal FußgängerInnen und RadfahrerInnen den Vortritt lassen.
Welche Reaktionen habt ihr für euren Aktivismus bisher erfahren, zum Beispiel in Hamburg bei euren Aktionen gegen die Kreuzfahrtindustrie?
Tatsächlich, weil wir so offensichtliche Ziele stören, unterbrechen, wir verändern etwas, haben wir bisher sehr viele positive Reaktionen bekommen. Also gerade alles um die Verkehrswende, allen Menschen ist klar, dass sich etwas verändern muss. Und meistens sind die Reaktionen entweder positiv oder zumindest so, dass die Leute sagen, ja, das haben wir schon verstanden. Also selbst wenn SUVs stillgelegt werden, das finden nicht alle Leute schön, aber selbst SUV-Fahrende können das verstehen.
Habt ihr schon mit staatlicher Repression zu kämpfen?
Ja, also das bleibt dann ja nicht aus. Aber wir wissen, dass das irgendwie dazugehört und wir wissen, dass wir damit umgehen müssen. Und dementsprechend, ja, es gab schon auch mal in Regensburg zum Beispiel eine Hausdurchsuchung für eine Person, wo wir gemerkt haben, okay, da geht es um Einschüchterung. Da geht es jetzt nicht um eine Aktion, weil die Aktion selber war ganz harmlos, sondern es geht da um Einschüchterung und einmal zu zeigen, hier, sowas wollen wir nicht. Ja, also natürlich, das erfahren wir auch weiterhin.
Ihr schreibt und sagt ja, dass ihr Demokratie selbst aktiv lebt. Und wie können sich die Menschen das in eurer Gruppe ganz lebenspraktisch vorstellen?
Also wir haben uns in einem Rätesystem organisiert, das heißt, wir sind kollektiv aufgestellt, wir haben viele kleine Gruppen, die selber eigenständige Kollektive sind, die dann eben bundesweit auch in einer Rätestruktur zusammenkommen. Und da werden Menschen für gewählt, die dann in diesen bundesweiten Räten sind. Das heißt, dort können wir dieses, ja, nicht ganz basisdemokratische, sondern rätedemokratische Konzept einfach leben. Und das ist tatsächlich etwas, was wir auch ganz wichtig finden, das zu machen und nicht einfach zu sagen, wir machen jetzt halt eine Bundesstruktur und wir ziehen das durch. Wir möchten möglichst effektiv sein. Natürlich möchten wir auch effektiven Protest machen und trotzdem in Zeiten, letztendlich, wo wir sehen, wie hoch die Werte der AfD sind, wie letztendlich, wie der politische Kurs, in welche Richtung es geht, müssen wir auch demokratische Werte selber leben, damit das auch eine lebendige Demokratie bleibt, die wir hier haben.
Kritikerinnen meinen, eure Blockaden und Störaktionen würden auch Unbeteiligte treffen und Sympathien kosten. Was entgegnet ihr?
Da wir unsere Ziele im Widerstandskollektiv sehr genau aussuchen, werden eigentlich seltenst Unbeteiligte davon betroffen sein. Also jede Person, die zum Beispiel am Donnerstag in die Messehalle wollte, wollte sich weiter mit Zerstörung durch Kreuzfahrtschiffe bereichern. Das war ganz klar. Wir haben mit vielen Leuten von ihnen gesprochen. Das waren alles Menschen, die hatten Interesse daran, mehr Kreuzfahrtschiffe, mehr Menschen, die diese Kreuzfahrtschiffe nutzen. Es ging in keinster Weise darum, irgendwie Nachhaltigkeit zu leben. Es ging gar nicht darum, was ist mit der Bewahrung von Lebensgrundlagen. Also von daher, da hat es absolut die Richtigen getroffen und da sind wir dann da.
Wie verhindert ihr, dass eure Aktionen rein symbolisch gelesen werden? Das heißt, wie kann echte und ja auch notwendige Veränderungen entstehen?
Das ist tatsächlich etwas, da müssen wir immer schauen. Das hat was damit zu tun, wie wir etwas angehen. In Bremen beispielsweise wurde ein Radweg gemalt. Dann wurde er von der Stadt wieder entfernt. Es gab einen Diskurs darüber, ob dieser Radweg dort sinnvoll ist. Viele Anwohnende fanden ja. Dann hat das Widerstandskollektiv dort diesen Radweg noch einmal aufgemalt. Und sie haben zwar die Streifen weggemacht, aber die Fahrradpiktogramme hat die Stadt mittlerweile übernommen. Das heißt, wir sollten uns nicht einfach sofort entmutigen lassen, sagen, wir können nichts ändern, sondern Beharrlichkeit und Geduld können sich da tatsächlich auch auszahlen, sodass wir merken, okay, es sind kleine Schritte, aber wir brauchen auch diese vielen kleinen Schritte. Und wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, dann können sie die Welt auch verändern.
Aus der Politik, insbesondere von rechten Kreisen, wird ja immer der Vorwurf oder das Szenario an die Wand gemalt in Richtung der Klimabewegung, dass radikale Aktionen ja weiterhin zu Schäden auch von Menschenleben führen können. Wo gibt es bei euch eine Grenze, was eure Aktionen angeht?
Unsere Grenze ist natürlich Gewalt und wo Menschen zu Schaden kommen können. Das ist für uns die absolute Grenze. Und das lernen wir auch alle untereinander, das haben wir auch alle so miteinander besprochen und das ist für uns alle untereinander klar. Was ich so faszinierend finde, ist, das, was Gewalt ausübt, ist Zerstörung durch die Klimakrise. Millionen Menschen sind mit ihrem Leben akut durch die Klimakrise bedroht. Meine Kinder werden in ihrem Erwachsenenalter massiv eingeschränkt durch die Klimakrise. Die Klimakrise ist pure Gewalt. Und da spielen gerade PolitikerInnen auf Kosten der kommenden Generation. Also sie spielen mit Menschenleben aufgrund von eigenen Karrierebestrebungen. Die wollen alle noch einen schönen Vorstandsposten bei irgendeinem Unternehmen haben nach der Regierung. Letztendlich, da läuft ganz viel schief. Und da geht es nicht darum, was wirklich kommende Generationen möchten und brauchen, sondern es geht darum, was die zunehmend alternde Wählerschaft möchte. Und da müssen wir sagen, das können wir nicht so stehen lassen. Das ist eine Ungerechtigkeit und die müssen wir klar benennen. Und das ist Gewalt und die müssen wir verhindern.
Und wenn wir jetzt noch nach vorne schauen, gibt es konkrete Pläne oder Aktionen, die jetzt als nächstes bei euch anstehen, über die du schon sprechen kannst?
Ja, das Widerstandskollektiv wird als nächstes in Bremen verstärkt auftreten. Im Oktober wird es dort eine Aktionswoche geben. Das ist eine internationale Aktionswoche. Da beteiligen sich auch andere Länder, zum Beispiel sehr viele in Südamerika, die USA, Neuseeland. Da sind sehr viele Länder beteiligt.
Und warum gerade Bremen?
Genau, Bremen. Es geht um, wir sind da in einem Bündnis mit Disrupt und es geht darum, dass die Ungerechtigkeit durch Futtermittelsoja zu thematisieren, dort Aktion stattfinden zu lassen. Und Bremen und drumherum sind auch noch kleinere Häfen, Städte, wo dieser ganze südamerikanische Futtermittelsoja über die Häfen antransportiert wird und dann von da aus in Europa weiterverteilt wird. Also Bremen ist ein riesiger Umschlagplatz für Futtermittelsoja, für Soja, das ausschließlich an Mastvieh verfüttert wird, wird der Regenwald abgeholzt. Dort arbeiten Menschen in ausbeuterischen Bedingungen. Hier produziert das Massen an Tierleid. Und das Ganze ist eine Ungerechtigkeit. Und diese Ungerechtigkeit nimmt sich das Widerstandskollektiv jetzt als nächstes vor, weil das kann auch nicht sein. Wir wollen das gute Leben für alle und dann bitte auch für alle Lebewesen.
Und zum Schluss gefragt mal ganz persönlich, wie sieht die Gesellschaft aus, in der ihr sagen würdet, in der du sagen würdest, unser Ziel, das ist erreicht?
Also unser Ziel ist das gute Leben für alle. Das heißt nicht riesige Wohlstand für alle, sondern eine solidarische Gemeinschaft, Überleben für alle, eine Perspektive für Menschen. Das habe ich gerade gestern im Gottesdienst gehört. Brot und Frieden würden wir uns für Menschen wünschen. Das wäre doch ein schönes Ziel. Und ich glaube, das gute Leben für alle könnte genau das sein. Also Frieden, ausreichend Nahrung, Lebenssicherheit für alle Menschen.
Letzten Samstag war wieder einmal weltweiter Klimastreik. In Freiburg startete die Demo neben dem durch den Flohmarkt gut gefüllten Stühlinger Kirchplatz. Laut Fridays for Future Freiburg beteiligten sich 2500 Menschen daran. Radio Dreieckland begleitete die Eröffnungskundgebung.
Unter dem Motto Exit Gas, Enter Future versammeln sich heute in ganz Deutschland Menschen. Für Ehrlichkeit, für erneuerbare Energien, für eine Zukunft, auf die wir uns verlassen können.
Im Fokus der Kritik bei der Kundgebung stand immer wieder die Fossil-Lobbyistin, Wirtschaftsministerin Katharina Reiche.
Wir wollen heute über eine ganz besondere Person reden, über eine Person, die uns sehr wichtig ist, die aber unserer Meinung nach viel zu viele Menschen nicht kennen. Diese Person heißt Katharina Reiche und ist zufällig unsere Wirtschafts- und Energieministerin. Davor war sie schon abwechselnd Politikerin, dann wieder Lobbyistin und zwischendurch auch mal Managerin bei einer E.ON-Tochter. Und jetzt hat sie sich mal unsere deutsche Energiewende angeschaut. Ihr wisst schon, das Generationenprojekt, mit dem Deutschland versucht, endlich seine Abhängigkeit von Kohle und Gas loszuwerden und sich dem Klimawandel entgegenzustellen. Nach dem Monitoring-Bericht ihres Ministeriums kommt Reiche jetzt zum Schluss, dass wir angeblich zu schnell Wind- und Solarenergie ausgebaut hätten und realistisch bleiben sollten. Wer sich noch an die Altmaier-Lücke 2012 erinnert, wie die Solarenergie in Deutschland unter dem damaligen Wirtschaftsminister Altmaier eingebrochen ist. Ja, das hier würde ein richtiges reiche Loch verursachen. Denn im Klartext heißt das, die Erneuerbaren wieder auf eine Stufe mit den Fossilen gestellt werden, dass Einspeisevergütung und Offshore-Windanlagen wegfallen und der Markt erstmal wieder so richtig durchgreifen soll. Dass sie selbst dabei vor einigen wenigen Monaten noch auf der Verliererseite des Marktes stand, ist für sie anscheinend kein Gewissenskonflikt.
Wir alle wollen eine lebenswerte Zukunft und keine neuen Krisen. Doch die Politik, vor allem Katharina Reiche von der CDU, hält am Ausbau von Erdgas fest, obwohl es klimaschädlich ist und unsere Rechnungen in die Höhe treibt. Und es macht uns auch noch abhängig von Autokratien. Damit wird unsere Lebensgrundlage weiter angezündet. Das lassen wir uns nicht länger gefallen.
Außerdem sind Mobilität, Wärme und Industrie die drei großen Schwachpunkte in Deutschlands Energiewende. Und davon unterstehen zwei direkt Katharina Reiche.
Zum Weltkindertag ging eine Rednerin darauf ein, welche Rechte Kinder eigentlich haben sollten.
Recht auf Bildung, auf Schutz, auf Gesundheit, auf eine gesunde Umwelt, das Recht auf Zukunft. Aber was passiert? Die Klimakrise bedroht genau diese Rechte. Sie zerstört Häuser, vernichtet Ernten, macht die Luft krank. Sie macht die Welt zu einem gefährlicheren Ort. Besonders für die, die am wenigsten dafür können. Kinder. In Ländern des globalen Südens verlieren sie schon jetzt ihre Heimat. Aber auch hier in Deutschland merken Kinder die Folgen. Hitzetage im Klassenzimmer, Schulhöfe ohne Schatten und eine Zukunft, die im Nebel der Klimakrise verschwindet. Kinderrechte sind Menschenrechte. Wer Kinderrechte ernst nimmt, kann Klimaschutz nicht ignorieren.
Mehr echte Beteiligung von Kindern bei den politischen Entscheidungen wünschte sich die Rednerin.
Kinder und Jugendliche müssen an allen Tischen sitzen, an denen über Klima und Zukunft entschieden wird. In der Stadt Freiburg, im Bundestag, auf internationalen Gipfeln.
Scharfe Kritik in Sachen Mitbestimmung von Kindern bekam auch die Stadt Freiburg und ihr Oberbürgermeister Martin Horn ab.
In Freiburg setzen sich bereits viele junge Menschen für ihre Beteiligung ein. Aber was tut die Stadt? Die Stadtverwaltung unter Martin Horn hat kein verbindliches Konzept für Jugendbeteiligung. Dabei steht nicht nur in der UN-Kinderrechtskonvention, sondern auch in der Gemeindeordnung Baden-Württemberg, dass Kinder und Jugendliche bei Vorhaben, die sie betreffen, beteiligt werden müssen. Und doch wird hier lieber über uns entschieden, statt mit uns. Wenn Politik und Verwaltung weiter zögern, dann zahlen Kinder und Jugendliche den Preis. Mit ihrer Zukunft. Es gibt keine Kinderrechte ohne Klimagerechtigkeit. Und es gibt keine Zukunft ohne unsere Beteiligung.
Und für diese Zukunft, erklärte Philipp.
Mit Gas heizen wird unbezahlbar in den nächsten Jahren. Immer mehr Leute steigen auf Wärmepumpen um und dadurch müssen die Kosten für das gesamte Gasnetz von immer weniger Haushalten getragen werden. Gerade für euch alle, die zur Miete wohnen, ist das eine furchtbare Nachricht, denn ihr zahlt das ja einfach über eure Nebenkostenabrechnung. Und natürlich könnt ihr probieren, euren Vermieter zu überzeugen, auf die Wärmepumpe umzusteigen. Oder aber ihr organisiert euch gemeinsam lokalpolitisch für eine sozial gerechte Wärmewende. Und genau dafür gründen wir heute das Bündnis Wärmewende Freiburg. Wir wollen eine breite, positive BürgerInnenbewegung sein, die klar sagt, Gas hat in Freiburg keine Zukunft.
Das erste Gründungstreffen des Bündnisses Wärmewende Freiburg soll am 12. Oktober um 18 Uhr stattfinden.
Kommt vorbei, bringt eure NachbarInnen, eure Freunde mit und vor allem eure Ideen. Lasst uns zusammen eine Bewegung aufbauen, die größer ist als jede Gaslobby. lasst uns zusammen zeigen, dass sich die Wärmewende nicht aufhalten lässt. Denn die Zukunft gehört nicht dem Gas. Die Zukunft gehört uns. Und sie beginnt jetzt. Exit Gas, enter Future.
Zum Abschluss ihrer Rede sorgte sich Fridays for Future dann auch noch ganz schön anschlussfähig um den Wohlstand in Deutschland.
Wer heute auf Erneuerbare setzt, schützt nicht nur das Klima, sondern sorgt auch für Wohlstand. Mit entschlossenem und klugem Handeln kann Deutschland Vorreiter der weltweiten Energierevolution bleiben. Und nichts weniger fordern wir.
What do we want? When do we want it? What?
Seit 14 Jahren engagiert sich der Kunst- und Kulturverein Schwereslos als soziokulturelles Zentrum im Stühlinger. Nun expandiert er, denn auf dem unweit des Kunst- und Kulturvereins gelegenen Kirchplatz entsteht der Kulturkiosk. Am 18. September fand auf dem Stühlinger Kirchplatz die Eröffnung der Schlussphase statt. Im Rahmen gemeinsamer Bauaktionen soll der in ökologischer Bauweise entstandene Kulturkiosk bis März 2026 fertiggestellt werden. Ein Großteil des Holzes stammt aus der Stadthalle, Holz, das dort zuvor als Trennwände verwendet wurde, als in der Stadthalle Geflüchtete untergebracht waren. Radio Dreieckland war an dem sonnig warmen Freitagnachmittag vor Ort und hat mit InitiatorInnen aus dem Verein gesprochen und die Rede von Bürgermeister Ulrich von Kirchbach angehört. Weitere Baumitaktionstage sind auch jetzt in den nächsten Tagen bis Ende September geplant. Einen Link dazu findet ihr auf unserer Webseite.
Seit vielen Jahren gibt es Diskussionen in Freiburg um die Gestaltung des Stühlinger Kirchplatzes. Gilt dieser doch für manche Menschen als angeblicher Hotspot von Drogen und Kriminalität? Im Rahmen der städtischen Pläne zur Neugestaltung des Kirchplatzes wurde dort zudem erst kürzlich eine sogenannte Messerverbotszone eingerichtet. Um den Platz besser im Stadtteil zu integrieren, wurde vor einigen Jahren die Idee eines Kulturkiosks geboren. Nachdem zur baulichen Umsetzung geschritten wurde und seit einigen Wochen die Bauarbeiten beobachtet werden konnten, fand an einem vermutlich der letzten wirklich warmen Sommertage des Jahres eine kleine Zeremonie im Rahmen der Bau-Mit-Aktion am Kulturkiosk statt. Es war Freitag, der 19. September, als rund 50 Menschen am Nachmittag zu der Veranstaltung kamen. Frisches Obst war ebenso angerichtet wie alkoholfreie Erfrischungen mit selbstgemachtem Holundersirup. Aber was hat es überhaupt mit dem Kulturkiosk auf sich und wieso gerade auf dem Stühlinger Kirchplatz? Dazu Maren Moormann, bildende Künstlerin, Musikerin und Assistenz der Geschäftsführung des Vereins Schwerelos.
Angefangen hat es damit, dass die Straßensozialarbeit Kontaktnetz uns auf den Platz geholt hat, um künstlerische Formate zu entwickeln für vor allen Dingen für die geflüchteten Menschen, an die sie nicht herangekommen sind. Und darüber haben wir einfach gemerkt, dass es sehr schön ist, hier mit den Menschen zu arbeiten. Und dann im weiteren Zuge im Stadtjubiläum Freiburg haben wir hier Formate durchgeführt, bei denen sehr deutlich wurde, dass die Menschen sich hier eigentlich was Dauerhaftes wünschen.
Gingen die Planungen zur Umsetzung reibungslos vonstatten? Dazu nochmal Maren Moormann.
Das war 2020. Wir haben jetzt 2025. Es ist alles andere als reibungslos abgelaufen. Es war unendlich zäh. Ich weiß nicht mehr, wie viele Anträge ich gestellt habe, wie viele Gespräche ich mit städtischen Stellen geführt habe, auch wie viele Entwürfe schon durchgegangen sind. Also es war wirklich ein sehr langer Prozess.
Der Kulturkiosk soll Kultur und Kiosk in den Stühlinger Kirchplatz und damit auch in den nachbarschaftlichen Raum hineintragen. Was soll der Kiosk und was soll der Kulturteil sein? Dazu Katja Siegrist, Geschäftsführerin des Vereins Schwerelos.
Also der Kioskanteil ist tatsächlich, dass wir einen Kaffeebetrieb haben und dort warme Getränke, nicht alkoholische Getränke auswinken, aber auch Snacks anbieten. So, das ist die Idee. Und vielleicht auch Spieleverleih. Und darüber hinaus der Kulturbereich ist, wir haben wirklich einen kleinen Bühnenbereich, dass dort kulturelle Formate, beispielsweise eine Lesung, Poetry Slam oder auch tatsächlich ein Workshop stattfindet, der dann auch wiederum Leute anzieht. Und im Sommer können wir also auch die Falltür aufmachen, das heißt, man kann das sehr viel größer bespielen. Und dann die Idee ist, dass wir da die Kulturschaffenden der Stadt Freiburg mit einladen, mitzumachen, mitzugestalten und so, dass es ein Austausch ist.
Zwei Musiker gestalteten die Veranstaltung am Freitagnachmittag musikalisch. Zu dritt sind sie für einige Monate auf der Walz durch Land und arbeiten für Kost und Logis vor Ort, um dann jeweils mitzuhelfen. Da der Verein in Sachen Kulturkiosk, aber auch sonst mit der Stadt eng zusammenarbeitet, ließ es sich erster Bürgermeister Ulrich von Kirchbach nicht nehmen, die Baumitaktion persönlich zu eröffnen. Kirchbach spricht von einem Meilenstein.
Und man kann ohne Übertreibung jetzt von einem Meilenstein sprechen. 5 Jahre nach der ersten Idee stehen die Außenwände eines neuen Begegnungsortes hier auf dem Stühlinger Kirchplatz sichtbar und greifbar. Und dass wir heute feiern, ist viel mehr als nur ein Bauabschnitt. Es ist der Beginn einer gemeinschaftlichen Aktion, in der aus dieser Hülle ein Ort für Gemeinschaft, Begegnung und Vielfalt gebaut wird. Nach dem Prinzip Cradle to Cradle, nachhaltig und im Einklang mit der Umwelt.
Aus städtischer Sicht, so Kirchbach weiter, entstehen hier
niederschwellige Kunst- und Kulturprojekte, Projekte, die Generationen, Kulturen und auch Hintergründe zusammenbringen. Und ein inklusives und ein herzliches Miteinander ermöglichen.
Nachdem nun seit 5 Jahren an dem Projekt gearbeitet wird, für wann ist die Eröffnung geplant? Dazu Maren Moormann.
Also März 2026 sollte das Ding wirklich in einem Alltagsbetrieb an den Start gehen. Und durch die Baumitaktionen, und die machen wir zusammen mit dem Nathan Thurlow von New Hearts Project. Das heißt, er macht sein Format Soup in the Park parallel zu unseren Baumitaktionen, sodass das einfach auch schon die ersten kleineren Veranstaltungsformate sein werden, bevor der Kiosk in seinen regulären Betrieb geht.
Welche Hoffnungen, aber auch Bedenken verbindet sie mit dem Projekt?
Die Hoffnungen sind, dass hier auf dem Platz diese Brennpunktthemen einfach nicht mehr so im Vordergrund stehen, sondern dass der Platz wirklich ein Ort wird für ein Miteinander der Menschen, wo eine friedliche Koexistenz zumindest möglich ist. Und die Bedenken sind natürlich, dass es erstens nichts bringt oder dass auch viele BürgerInnen befürchten, dass es einen sogenannten Pull-Effekt haben könnte, dass dann noch mehr komisches Volk oder so auf dem Platz sich aufhalten könnte. Naja, sind wir mal gespannt.
Erster Bürgermeister von Kirchbach erhofft sich für den Kulturkiosk.
Hier wächst die Verbundenheit auch der Menschen mit ihrem Viertel, weil sie gemeinsam einen Raum schaffen, in dem Begegnungen möglich sind und kulturelle Teilhabe am Stadtleben gelebt wird.
Nachdem alle Reden gehalten waren, wurde mit vereinten Kräften von 20 Menschen ein Sack mit 1 Tonne Lehm auf eine Palette gehoben. Mit diesem Lehm und noch viel mehr Lehm sowie Stroh wird der Kulturkiosk in den kommenden Wochen gedämmt werden. Die Baumitaktion wird in den kommenden Wochen und Monaten andauern und alle Menschen, die helfen wollen, sind eingeladen, vorbeizuschauen und mitzuhelfen.
Und wie gesagt, ihr könnt auch direkt weiter mitbauen beim Kulturkiosk, wenn ihr wollt. Die Termine findet ihr auch auf unserer Webseite bei dem entsprechenden Beitrag oder auf tacker.fr.
Was
Professor Dr. Knopp hatte 2018 in Berlin den Verein Tatort Zukunft e.V. mitgegründet. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, für einen, Zitat, gerechten, humanen und effektiven Umgang mit Kriminalität zu werben. RDL sprach mit Professor Knopp. Er lehrt an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin über dessen Projekt Recht verständlich als Teil von Tatort Zukunft, das darauf abgezielt hatte, GefängnisinsassInnen und deren Angehörige bessere Zugänge zu rechtlichen Informationen zu ermöglichen. In einfacher Sprache, mehrsprachig sowie barrierearm. Aus finanziellen Gründen wurde das Projekt 2024 beendet.
Herr Professor, können Sie kurz beschreiben, was Recht verständlich war und warum es dieses Projekt überhaupt gegeben hat?
Ja, das mache ich gerne. Und ich finde, in der Einleitung haben Sie das eigentlich auch schon wunderbar zusammengefasst. Also Recht verständlich ist sozusagen ein Projekt, was in einer Kooperation zwischen einer Universität und uns als Verein für freie Strafverfolgungshilfe stattgefunden hat. Und unsere Grundidee war es, Gefangene und auch ihre Angehörigen in rechtlichen Angelegenheiten zu unterstützen, weil eben unser Eindruck war, dass A, dieses Thema irgendwie völlig hinten abfällt. Also ganz grundsätzlich hatten wir das Gefühl, dass in der Gesellschaft sich so mit Gefangenenrechten eigentlich recht wenig auseinandergesetzt wird. Und unser zweiter Punkt war, dass wir schon einen Eindruck hatten, dass, sage ich mal, zwischen der Situation in den Gesetzestexten, also was für Rechte haben eigentlich Gefangene und Angehörige theoretisch und wie sind sie eigentlich in der Lage, am Ende auch tatsächlich zu ihren Rechten zu kommen, dass wir da doch schon ja so erhebliche Unterschiede wahrgenommen haben und da wollten wir eben helfen, diese große Lücke ein Stück weit zu verkleinern.
Und was würden Sie sagen, ist Ihnen das gelungen und wenn ja, wie?
Also das ist eine große Frage und ich würde es wahrscheinlich mit Jein beantworten, weil ich schon denke, dass sozusagen, wenn wir uns das flächendeckend angucken, wir natürlich erstmal primär nur in Anführungszeichen in Berlin gewirkt haben und ich denke schon, dass dieses Thema auch für viele Gefangene und Angehörige sozusagen sehr bedeutsam ist, mit denen wir nicht Kontakt hatten. Das heißt, ich würde nach wie vor sagen, mit Blick auf die Problematiken bräuchte es da wirklich strukturell größere Veränderungen und andere Beratungsprojekte. Ich glaube aber trotzdem, dass es uns als kleiner Verein durchaus gelungen ist, sozusagen für dieses Thema zu sensibilisieren und die Gefangenen und Angehörigen, die sozusagen Kenntnisse über unser Projekt erlangt haben, auch ein Stück weit rechtlich beratend zur Seite zu stehen, einfach auch durch direkten Kontakt. Und ich glaube, was uns auch gelungen ist, ist dieses Gesetz, was ja durchaus sehr komplex und verschachtelt formuliert ist, sozusagen mal in einfache Sprache runterzubrechen und auch in andere Sprachen zu übersetzen und so eben auch ein Stück weit diese Hürden etwas zu reduzieren. Gleichzeitig vielleicht noch der letzte Satz, was uns nicht gelungen ist, ist sozusagen Sprechstunden vor Ort umzusetzen, um damit, denke ich mal, auch noch einen anderen Impact zu kreieren. Und ich glaube aber auch, dass das durchaus systemische Gründe hat, weil Rechtsberatung im Gefängnis, vorsichtig formuliert, gehört nicht zum Lieblingsthema vieler Strafanstalten.
Wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, Rechtstexte für Gefangene verständlich machen oder auch für deren Angehörigen, was waren da so ganz besondere Herausforderungen?
Das ist eine total gute Frage, die, glaube ich, auch so ein bisschen vielleicht aus der Perspektive von JuristInnen polarisieren könnte. Also Recht ist ja durchaus ein Instrument, was sozusagen irgendwie auch sehr fein formuliert und sozusagen ja auch irgendwie eine Art technische Sprache ist, um irgendwie genaue Wirklichkeiten zu beschreiben. Und gleichzeitig, je komplexer diese Sätze sind und desto mehr rechtliches Wissen hier vorausgesetzt wird, werden ja automatisch Menschen, die sozusagen keinen Zugang zu dieser Rechtsmaterie haben, irgendwie ausgeschlossen. Und ich glaube, das war für uns die große Herausforderung, auf der einen Seite diese Norm nicht so abzuändern, als dass sie am Ende nicht mehr das meint, was sozusagen ursprünglich normiert wurde, aber gleichzeitig das so runterzubrechen, dass auch Menschen das verstehen, die nicht jahrelang an der Universität Jura studiert haben. Und das sind ja einfach die meisten Leute im Strafvollzug. Also immer wieder darüber nachzudenken, wie kann das Recht denn jetzt auch endlich für die betroffene Person wirksam werden?
Mir ist aus eigener Erfahrung erinnerlich, Gespräche mit Gefangenen, wenn im Gesetzestext steht, es können Vollzugslockerungen gewährt werden. Gefangene lesen dieses Können oft so, dass sie darauf einen Rechtsanspruch haben. Und so ist es ja gerade nicht.
Ja, also genauso wie Sie es gerade beschrieben haben. Also das waren, glaube ich, auch ganz oft, war es am Ende, würde ich beinahe sagen, war es gar nicht so sehr sozusagen eine rechtliche Beratung im engeren Sinne, sondern es ging vor allem auch um ja beinahe schon so eine Art ja Rechtsbildung oder Aufklärung, nämlich genau dafür zu sensibilisieren, was glaube ich auch oftmals mit starken Enttäuschungen einherging, was ja auch in der Strafvollzugsliteratur oftmals kritisiert wird, dass oftmals aus dieser Beratung ja eher so ein bisschen der Tipp resultiert, naja, grundsätzlich hast du recht. Aber ich weiß nicht, ob ich dir empfehlen würde, diesen Weg jetzt auch zu gehen. Und ich glaube, das ist oftmals auch mit Enttäuschung verbunden.
Und was meint denn Können gewährt werden?
Ja, Können ist sozusagen erstmal ein riesiger Ermessensspielraum. Also das bedeutet, dass sozusagen dort nicht die Anstalt direkt zu irgendetwas verpflichtet wird, sondern vielmehr ein großer Spielraum ist. Das heißt, in gewissen Konstellationen steht es der Anstalt frei, so und so zu entscheiden. Und das ist ja oftmals auch ein großer Kritikpunkt an den Strafvollzugsgesetzen, dass diese Spielräume sozusagen so groß gestaltet sind, dass das Recht am Ende völlig aufweicht, weil es beinahe, und das ist natürlich sozusagen ein Begriff, um den auch gestritten wird, aber dadurch kann ja schon so eine gewisse Art von Willkür entstehen, wenn es dann um Rechte geht.
KritikerInnen sagen, recht verständlich ist einerseits wichtig, aber es reicht nicht, alleine an den sichtbaren Symptomen zu arbeiten. Inwiefern ging es dem Projekt auch um strukturelle Probleme?
Ja, ich glaube, das ist vielleicht eine ganz große Frage, die sich auch immer wieder so in sage ich mal, abolitionistischer Hinsicht stellen lässt. Inwiefern trägt man denn mit gewissen Projekten, die das, also sozusagen dazu bei, Resozialisierung zu fördern oder auch Gefangenenrechte zu stärken, schwingt da auch immer so ein Element davon mit, dass das System dadurch gestärkt wird? Und das könnten wir uns natürlich auch kritisch stellen, diese Frage. Und ich glaube aber gleichzeitig, dass wir immer wieder versucht haben, durch unser Selbsthilfematerial und unsere Beratungstätigkeit zumindest sozusagen immer wieder in kritischer Weise für diese Themenfelder zu sensibilisieren. Gleichzeitig, das hat man aber auch bei uns gesehen, wir haben erhebliche Schwierigkeiten gehabt, überhaupt Zugang zu bekommen. Also die Frage von Gefangenenrechten, Zugang, Diskriminierung im Strafvollzug sind Fragen, die nicht gerne thematisiert werden.
Inwiefern haben Sie Schwierigkeiten gehabt, Zugang zu Gefangenen zu bekommen?
Ja, wir hätten zum Beispiel sehr gerne ein Beratungsangebot in unterschiedlichen Anstalten, sozusagen auch eine Sprechstunde hätten wir gerne umgesetzt. Das war uns nicht möglich, obwohl wir alle Ressourcen hatten. Das wurde uns sozusagen nicht gestattet.
Und von wem wurde es Ihnen nicht gestattet?
Von den Anstalten selber. Also wir haben sozusagen keinen Zugang erhalten. Und der zweite Punkt, der auch für uns immer wieder durchaus problematisch war, dass das Auslegen sozusagen unseres Beratungsmaterials in vielen Anstalten auch nicht gestattet wurde. Und das war natürlich schon schwierig irgendwo.
Es gibt ja immer auch die Frage, wie solche Projekte langfristig tragfähig gemacht werden können, also über ein Projektlaufzeit hinaus. Das, worüber wir hier sprechen, konnte leider ja nicht fortgesetzt werden. Haben Sie eine Idee, wie solche Projekte institutionalisiert werden können? Denn es besteht ja unverändert bundesweit ein hoher Bedarf an solchen Projekten und rechtlicher Unterstützung.
Ja, ich glaube, da steckt auch viel drin in dieser Frage. Ich glaube, der eine Punkt ist eine ganz große Frage, nämlich überhaupt gesamtgesellschaftlich darüber nachzudenken, inwiefern ist es uns denn wert, sozusagen auch in die Bereiche zu gehen, wo es auch mal ein Stück weit wehtut. Also das bedeutet, wenn wir einen Resozialisierungsvollzug haben, wenn wir Gefangenenrechte ernst nehmen, dann braucht es sozusagen einfach Übersetzungsleistungen, weil Recht in der Theorie sozusagen einfach nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und da frage ich mich manchmal, liegt es vielleicht daran, dass Gefangene so gut wie gar keine Lobby haben, dass straffällige Menschen in der Gesamtgesellschaft sehr stigmatisierend dargestellt werden, dass wir als Gemeinschaft am Ende eigentlich überhaupt nicht bereit sind, Grundrechte auch konsequent für alle Menschen in unserer Gesellschaft zu denken. Ich glaube, da bräuchte es ein Umdenken. Und der zweite Punkt, wie ich vielleicht so ein bisschen Hoffnung sehe, was bei uns sehr gut funktioniert hat, ist zu überlegen, inwiefern lassen sich denn so eine Art Synergien erzeugen, indem Universitäten, junge Studierende sozusagen ihr Engagement genau in diese Felder bringen. Und ich glaube, das ließe sich systematisiert überall dort umsetzen, wo es Universitäten und Gefängnisse gibt.
Eingebettet war das Projekt im Rahmen von Tatort Zukunft. Ziel von Tatort Zukunft ist, nach dem eigenen Anspruch ein gerechter, ein humaner und effektiver Umgang mit Kriminalität. Warum halten Sie den aktuellen Umgang mit Kriminalität weder für gerecht noch für human und auch nicht für effektiv?
Das ist natürlich auch eine sehr große Frage. Ich glaube, dass da auch sehr viele Ebenen mitspielen. Ich glaube, der eine Punkt ist, wenn wir so ein bisschen bei der Effektivität ansetzen, und natürlich Effektivität hat auch oftmals gleich so eine Art neoliberalen Anklang von, also dafür möchte ich auch sensibilisieren, dass es leider nicht diese Art von Pille gibt, die wir nehmen und am nächsten Morgen haben wir eine straffreie Gesellschaft. Dafür ist es sozusagen viel zu komplex und hat auch andere soziale Ursachen. Aber ich glaube schon, dass wenn ich mir als Kriminologe die wissenschaftlichen Befunde über Straffälligkeit und Strafvollzug auf der einen Seite angucke und mir dann die Berichterstattung auf der anderen Seite, dann kann ich schon mal wahrnehmen, dass, sage ich mal, das Wissen über Kriminalität, was medial produziert wird, sich derart von wissenschaftlichen Befunden unterscheidet, dass ich glaube, dass sowohl wir als Gesellschaft als auch Kriminalpolitik oftmals im Blindflug unterwegs ist, weil das stark auseinanderklafft.
Lassen Sie uns zum Ende nochmal zum Projekt recht verständlich zurückkommen, Herr Professor Dr. Knob. Wenn Sie eine Forderung an die Politik stellen könnten, die sofort umgesetzt würde, was müsste passieren, damit der Zugang zum Recht für Gefangene wirklich für alle, wenn schon nicht gewährleistet wird, aber doch zumindest verbessert?
Ich glaube, zum einen braucht es unbedingt, dass geschlossene Institutionen eine viel stärkere Transparenz entwickeln. Ich glaube auch, dass es eine viel bessere Art von Fehlerkultur braucht, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass sozusagen in diesem System, und ich meine, das ist total herausfordernd, die Arbeit im Strafvollzug, da passieren natürlich Fehler, aber ich glaube, es ist wichtig, sozusagen mit diesen Fehlern offen umzugehen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es eher diese Tendenz gibt, diese Themen wegzudrücken. Das wären für mich zwei bedeutsame Punkte. Und ich fände es auch wichtig, Themenfelder von ja, Gefangenenrechten, Diskriminierung, auch immer wieder darüber nachzudenken, wie werden denn Menschen für den Strafvollzug ausgebildet, wie sieht es mit dem Personalschlüssel aus, was ist eigentlich mit den sozusagen mit betroffenen Dritten, dass diese Themen konkret sozusagen mitgedacht werden und hier Grundrechte ernst genommen werden.
Alles versucht, so viel unternommen, Barrieren verschoben, unter Räder gekommen, alles gewonnen, alles verloren, alles vergessen und Geister beschworen. Von gar nichts habe ich mich befreit. Von gar nichts habe ich mich befreit. Von gar nichts habe ich mich befreit. Es tut mir leid. Alles gewollt, alles gegeben.
Vom 2. bis 4. Oktober findet in Freiburg der zweite Tattoo-Zirkus statt. Wie die OrganisatorInnen schreiben, unkommerziell, politisch und solidarisch. 3 Tage lang dreht sich alles um Knastkritik, Repression und praktische Unterstützung für Menschen, die von Gefangenschaft betroffen oder bedroht sind. Neben dem Tätowieren durch solidarische Tattoo-Artists sind spannende Vorträge, Diskussionen und Workshops rund ums Thema geplant. Zudem soll es ein buntes Kulturprogramm mit Konzerten, Shows, darunter auch eine Feuershow geben. Auch für Essen und Getränke ist gesorgt. Radio Dreieckland sprach mit Conny und Jacques, die Teil der Orga-Crew sind, darüber, was ein Tattoo-Zirkus überhaupt ist, was die Menschen erwartet und was sie idealerweise davon in ihren Alltag mitnehmen können, außer den Tattoos natürlich.
Fangen wir mal damit an. Was genau ist denn der Tattoo-Zirkus? Warum heißt der eigentlich so?
Wir möchten mit dem Event auf die Themen Gefangenschaft, Knäste und Repression aufmerksam machen. Der Ursprung liegt meines Wissens im ersten Tattoo-Zirkus in Rom, wo das Konzept quasi geboren wurde und seitdem durch die Welt tourt. Also es verschiedene Orte veranstalten einen Tattoo-Zirkus und generell ist es aber grundsätzlich das gleiche Prinzip. Es gibt einen kulturellen Part, Konzerte oder vielleicht auch Dinge aus dem Zirkusspektrum. Dann gibt es natürlich Tattoos und Piercings und alles, was in dem Bereich dazugehört. Und dann gibt es Vorträge, Workshops, Diskussionen, wo die Themen Antirepression, Knastkritik, Gefangenschaft und Strukturen oder Konzepte dagegen oder zur Alternative dargestellt werden bzw. besprochen werden.
Ihr betont stark, dass es nicht ums Geschäft gehe, sondern um Politik und Solidarität. Wie lebt ihr das im Tattoo-Zirkus konkret?
Der Tattoo-Zirkus ist nicht zu verwechseln mit einer Tattoo-Convention, wo uns darum geht, Tattoos auszustellen oder generell Tattoos zu vermarkten auf einer Messe, sondern bei uns ist es unkommerzielle und das Politische großgeschrieben. Wir möchten Zugang schaffen über Tattoos und über die Kultur zu den politischen Themen. Und Menschen, die kein oder wenig Geld zur Verfügung haben, sind bei uns herzlich eingeladen. Menschen, die viel Geld abgeben können, können das natürlich an der Stelle auch gerne machen. Bei uns wird praktische Solidarität gelebt. Wir sind ein solidarischer Zusammenhang. Wir sehen uns in Verbindung mit bundesweiten, weltweiten Strukturen. Wir laden Menschen ein, zu bestimmten Themen zu sprechen. Und ja, wir hoffen einfach auf rege Diskussion, Austausch und Vernetzung.
Jetzt wollen wir noch ein bisschen tiefer eintauchen. Tattoos, Musik, Vorträge, da steckt ja einiges drin. Wer sind die Tattoo-Artists, die beim Tattoo-Circus stechen und was hat es mit den sogenannten Wannadoos auf sich?
Ja, zu den Artists auf jeden Fall. In diesem Jahr sind auch wieder ganz, ganz tolle Tattoo-Artists dabei. Das sind an die 15, deswegen ist es vielleicht ein bisschen viel, zu allen was zu sagen. Aber ich glaube oder ich bin mir sicher, dass für jeden jede was dabei sein wird an Stilen. Wir haben Personen aus Freiburg dabei, aber auch aus ganz Deutschland, aus der Schweiz, aus Frankreich, von Handpoke, Fineline, Floral, Oldschool, Trash, alles dabei. Ich glaube, dass da wirklich jeder jede was finden wird. Was hat es mit diesen Wannadoos auf sich? Wannadoos bedeutet, dass die Artists im Vorfeld Motive sich überlegen, die mitbringen und in einer Ausstellung präsentieren, wo die Besucherinnen und Besucher sich dann aussuchen können, was ihnen gefällt und was sie sich gerne tätowieren lassen möchten.
Neben Tattoos gibt es ja auch ein spannendes Rahmenprogramm, wenn ich das richtig gesehen habe. Welche Vorträge und Workshops habt ihr dieses Jahr im Gepäck?
Unser politisches Rahmenprogramm beginnt am Donnerstag um 20 Uhr mit einer Podiumsdiskussion. Die Eigentumsfrage zur Hauptfrage machen ist der Titel. Das ist eine Veranstaltung zur Enteignung und Kämpfen gegen die Macht- und Eigentumsverhältnisse. Und drei Personen teilen uns ihre Reflexion, die sie in diesem Feld der Enteignung gemacht haben und stellen dies zur Diskussion. Am Freitag geht's weiter mit einem Praxisworkshop Handpoke für AnfängerInnen. Wer Lust hat, sich mit Stick and Poke, also den Tätowieren mit einer Nadel ohne Maschine auszuprobieren, ist herzlich eingeladen. Dann geht's weiter um 13:30 mit dem Demo A1, das ist ein Vortrag mit Fragerunde vom EA Freiburg und der Roten Hilfe in Freiburg. Um 4 Uhr am Freitag geht's weiter mit einem Workshop, der den Titel trägt Jenseits von Strafe mit Transformative Justice zu einer gerechten Gesellschaft ohne Gefängnisse. Und um 18 Uhr kommt dann noch ein Vortrag mit anschließender Diskussion von Alexander Hummel vom Zentralen Menschenrechtsrat der Kurdinnen, der den Paragraph 129b erklärt. Am Samstag geht's weiter um 12 Uhr mit Lockpicking. Da sind zwei Workshops geplant, einmal für Flinterpersonen, einmal für All Gender. Um 13:30 geht's weiter mit einem Praxisworkshop Briefwechsel als Widerstand und Hoffnung. Da geht es darum, wie wir eigentlich Briefe an Gefangene schicken, was wir dabei beachten müssen. Um 16 Uhr geht es weiter mit einem Workshop von Ella, auch bekannt als Unbekannte Person 1, hat knapp 2 Jahre im Knast verbracht, rund um den Hambacher Forst, und hat da Erfahrungen gesammelt, die Ella in einem Buch niedergeschrieben hat. Der Vortrag ist auf Englisch und beziehungsweise der Workshop trägt den Titel Overcome Imprisonment.
Musik gehört natürlich auch zum Tattoo Circus dazu. Welche Bands oder Acts können wir dieses Jahr erwarten?
Ja, neben dem Inhaltlichen darf natürlich auch das kulturelle und musikalische Rahmenprogramm nicht zu kurz kommen. Und da wurde dieses Jahr wieder auch richtig toll was auf die Beine gestellt, wie ich finde. Es startet am Donnerstagabend mit Kneipenabend und DJ von Frittenfett legt auf mit Punk. Dazu gibt es Pommes und Tombola, also Pombola. Ich glaube, das wird auch wirklich ein schöner Abend so zum Vernetzen, Kennenlernen, Ankommen. Freitag liegt der Schwerpunkt auf Shows und Zirkus. Da geht's auch los um 21 Uhr draußen mit dem Modular-Zirkus. Sie machen Artistik. Angel Flint macht weiter mit einer Freakshow. Und die Stars von morgen haben eine Feuershow mit dabei. Und danach gibt's auch noch Musik von Arbeitstitel Bullenblut. Die machen Anarcho-Singalong, Trashcore, Drum, Bass, Punk, Avantgarde. Und Los Guerrero mit Rap-Musik. Und am Samstag ist dann ein bisschen länger Party, da geht's dann auch bis 5 Uhr morgens. Da sind auch wieder einige Bands mit dabei. Teja Rufa, das ist eine Rap-Kombo aus Freiburg und Konstanz. Menstruation aus Freiburg sind mit dabei, die machen Zuckerschnuten-Punk. Gestörte Idylle mit Elektro-Trash und Scheiße die Bullen mit Deutsch mich nicht voll-Punk. Freuen wir uns auf jeden Fall auch sehr drauf. Danach gibt's DJs, Mama kocht legt auf und Maher Alali. Ja, wird auf jeden Fall gut.
Wie wichtig ist euch eigentlich der Mix aus Kunst, Politik und Musik?
Ja, sehr gute Frage, weil genau darum geht's, ne? Um das Zusammenspiel von den verschiedenen Bereichen. Der Mix aus Kunst, Inhalt und Musik ist beim Tattoo-Zirkus total wichtig, weil es eben nicht nur ums Tätowieren geht und kein kommerzielles Event ist, sondern total politisch. Es geht auch darum, sich auszutauschen, gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Und neben der Kunst sorgen eben die ganzen Vorträge und Workshops für einen inhaltlichen Rahmen, die Musik dafür, dass es Spaß macht, dass Leute zusammenkommen und alles zusammen schafft, einfach eine ganz besondere solidarische Atmosphäre, in der Politik, Kunst und Musik miteinander verschmelzen. Und auf jeden Fall ist der Tattoo-Zirkus so auch für Leute spannend, die gar nichts mit Tätowieren am Hut haben.
Der Tattoo-Zirkus ist ja auch ein Solidaritätsevent. An wen gehen die Einnahmen und wie werden die Projekte unterstützt?
Das Geld, was wir am Ende zusammenbekommen, verteilen wir an verschiedene Initiativen. Zum einen das Budapest Antifascist Solidarity Committee, dann an das Soli Antifa Ost, auch der internationale Anti-Fascist Defense Fund wird gesponsert, wie auch der International Anarchist Defense Fund. Zudem Polylux e.V. als auch inhaftierte Anarchistinnen im Zündlumpenprozess.
Zum Abschluss wollen wir nochmal nach hinten, aber auch nach vorne schauen. Ihr habt ja schon Erfahrungen aus dem letzten Tattoo Circus 2024. Was habt ihr daraus gelernt und was macht ihr dieses Mal vielleicht anders?
Ja, uns hat es letztes Jahr so viel Spaß gemacht und es hat auch alles relativ gut geklappt, was wir gesagt haben, wir möchten das direkt nächstes Jahr nochmal machen. Und passenderweise ist dieses Jahr wieder ein langes Wochenende um den 3. Oktober. Deswegen fällt der Tattoo-Zirkus dieses Jahr wieder relativ ähnlich aus, dass wir Donnerstagabend mit einem Podium anfangen und dann Samstagnacht mit einer längeren Party aufhören. Was wir gelernt haben, was vielleicht eine wichtige Erfahrung ist, nicht zu früh anzufangen. Und deswegen beginnen wir das Programm jeden Tag etwas später, nämlich mittags. Ansonsten ist alles ziemlich ähnlich wie beim letzten Mal.
Zum Schluss gefragt, wenn die Menschen nach einem Wochenende Tattoo Circus nach Hause gehen, was sollten sie im besten Falle mitnehmen?
Ich würde mir wünschen, dass Leute Motivation mitnehmen, für eine solidarische Gesellschaft einzustehen und sich ja vielleicht mit Alternativen zu Ausschluss und Gefangenschaft auseinanderzusetzen. Auch Impulse für praktische Solidarität mit Gefangenen, vielleicht neuen Kontakt von Leuten, mit denen man sich connecten will. Und natürlich, wer will, ein neues Tattoo, das einen an ein schönes Wochenende erinnert.
Der Freiburger Tattoo Circus findet vom 2. bis 4. Oktober statt. Ihr hörtet Infos vorab dazu. Und mit diesem Beitrag geht das Infomagazin am 22. September 2025 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.